Ja, das ist eigentlich ganz schön penetrant, dass ich schon wieder da bin. Ihr kennt mich jetzt so als diesen Kunstfritzen. Ich glaube, ich habe jetzt schon zweimal was gesagt zu dem Thema Kunst. Aber das ist nur so ein ganz kleiner Teil von dem, was ich eigentlich mache. Und wenn es heute ein bisschen um Kreativität geht, dann ist es nicht so wie beim Workshop. Es war eine sehr, sehr gute Einführung von dir, Martin. Vielen Dank. Es geht mir nicht nur darum, irgendwie Kreativität im engeren Sinne mit euch so ein bisschen zu betrachten, weil viele Leute, wenn das Wort Kreativität hören, sagen, nö, ist nichts für mich. Ja, ich bin irgendwie so knochentrocken, total logisch, unempfindsam. Ich gehe halt einfach meinen Weg. Die Kreativen sollen ihr Zeug machen. Und ich glaube eigentlich, dass dieses Wort irgendwie falsche Erwartungen weckt. So, man denkt dann bei Kreativität meistens an irgendwas, was so ein bisschen überdreht ist, super emotional, exzentrisch oder sonst irgendwas. Im Endeffekt geht es mir darum, alles, was Gott in dich hineingelegt hat, das war genau das, was du schon gesagt hast, dass es hervorkommt und dass du in der Lage bist, Dinge zu schaffen oder Dinge zu machen, so wie Gott es dir gemäß deiner Gaben die Fähigkeit verliehen hat. Und ob das jetzt eine rein kreative Gabe ist oder ob das alle anderen Möglichkeiten sind, die du auch in deinem Beruf brauchst, um kreative Lösungen für Probleme zu finden oder. Eine ordentliche Predigt zu halten, kann ein kreativer Akt sein. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich sage das nur als Vorrede, damit ihr nicht, wenn ihr das Wort Kreativität hört, sagt, naja, nächsten Sonntag kommt wieder ein interessanteres Thema für mich. Das mag sein, wünsche ich euch auch. Aber Kreativität ist für mich ein sehr, sehr weiter Begriff. Und ich glaube, dass es deswegen auch wichtig ist, dieses Thema immer wieder momentan aufzugreifen, weil alles, was wir so um uns herum erleben, mit dieser ganzen Situation, in der wir drinstecken als Gesellschaft in unserem Land und eigentlich in ganz Europa, ist irgendwie so das Gegenteil von dem, dass man das Gefühl hat, es entsteht nochmal was Neues. Sondern eigentlich alles, was irgendwie so zu wachsen beginnt, wird durch irgendeine Art von Krise wieder irgendwie platt gemacht. Ja, wo wieder Hoffnungen auftauchen, dann kommt wieder etwas, wird wieder platt gemacht. Und wo eigentlich Corona schon schlimm genug war, kommt jetzt der Krieg und was weiß ich noch, Energiekrise, bla bla bla. Und es ist irgendwie so, dass man das Gefühl hat, alles, was irgendwie eigentlich in einem wachsen will oder was in der Gemeinde wachsen will oder was in der Gesellschaft wachsen will, es kann momentan nicht wachsen, weil wir alle irgendwie so im Überlebensmodus sind und jeder sagt, ich brauche meine Zeit, meine Energie, mein Geld darum zu überleben. Und dann kommst du mit Kreativität. Ist ja ein Witz. Ja. Und ich erlebe das oft, wenn ich zu diesem Thema Kreativität in Gemeinden spreche, dann sagen die oft zu mir, wir haben eigentlich schon genügend Probleme, das brauchen wir nicht auch noch. Mit Prophetie ist es auch so übrigens, ja. Höre ich auch ganz oft, ja. Also, wir haben schon genug zu tun, warum brauchen wir das? Und deswegen finde ich das super, dass ihr mit diesem Kreativtag ein Statement für Kreativität gemacht habt und mit dem, was mich jetzt persönlich sehr gefreut hat, was, dass ihr gerade die Miriam gesegnet habt für diesen Dienst. Das macht mir sehr, sehr viel Freude, weil das Prophetische ist genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger als Kreativität. Die beiden gehören für mich ganz eng zusammen. Man kann es für mich nicht, in meinem Kopf nicht auseinander, zerren. Mir ist mal dieser Begriff zugeflogen, der Weltschmerz. Ja, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, diesen Begriff, das ist jetzt so eigentlich der Titel, der über meiner Predigt steht. Lass dich nicht vom Weltschmerz anstecken. Ich lese euch dazu mal ganz kurz was vor. Weltschmerz ist ein von Jean-Paul geprägter Begriff für ein Gefühl der Trauer und schmerzhaft empfundener Melancholie, dass jemand über seine eigene Unzulänglichkeit empfindet, die er zugleich als Teil der Unzulänglichkeit der Welt, der bestehenden Verhältnisse betrachtet. Er geht oft einher mit Pessimismus, Resignation oder Realitätsflucht. Das deutsche Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm benennt Weltschmerz als eine tiefe Traurigkeit über die Unzulänglichkeit der Welt. Und dieses Wort drückt für mich das aus, was ich empfinde, was viele Menschen momentan gerade so durchmachen. Es ist so eine Mischung aus Traurigkeit, Melancholie, Frust, Fatalismus, Ratlosigkeit, Pessimismus. Und es legt irgendwie so wie Mehltau auf vielen Dingen, die gerade so laufen. Ja, man würde ja gern das und das machen, aber geht halt nicht, weil. Ja, oder man würde jetzt gerne irgendwie was Neues installieren oder keine Ahnung, eine Vision noch besser umsetzen. Geht halt nicht, weil irgendwie so Hoffnungen keimen nicht auf oder Ideale gehen irgendwie den Bach runter und so weiter. Und ich finde gerade bei uns in Bayern ist es diese Wahrnehmung einer solchen Krise noch viel dramatischer, weil uns geht's einfach sehr gut oder uns ging's immer sehr gut und es war immer irgendwie alles möglich, alles ist schön, wir haben tolles Land und alles Mögliche. Und dass wir jetzt auf einmal merken, auch die Krise kommt an uns heran, und die ist jetzt nicht nur in irgendwelchen sozialen Brennpunkten, sage ich mal in Berlin oder in Frankfurt oder in Hamburg. Das ist etwas, was uns vielleicht ein bisschen niederschmettert, ja, was uns etwas herunterzieht. Wie reagiert die Gesellschaft auf diese Situation? Nicht, ihr wisst es alles, aber ich führe euch das deswegen vor Augen, weil ich euch ermutigen möchte dazu, dass wir Christen eigentlich von Gott her dazu berufen sind, in solchen Situationen anders zu reagieren, als das, wie es um uns herum geschieht. Ja? Also meistens sucht man einen Schuldigen, das geht relativ schnell. Ja, also gibt immer irgendwen, der für irgendeine Krise verantwortlich ist. Was ganz, ganz stark momentan auf uns liegt, ist Angst. Angst, die sich bei manchen Leuten schon in Panik äußert. Ja, also wenn man momentan so mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt oder im Zug längere Zeit unterwegs ist, du merkst, Leute reagieren anders und ticken anders als früher. Sie fangen allmählich an, irgendwie so psychische Veränderungen kann man an ihnen wahrnehmen. Leute verhalten sich irrational. Ja, also auch die Fachleute sagen ja auch, dass Verhaltensstörungen und solche Sachen ja auch zunehmen durch alles Mögliche. Also es ist etwas, was in die Seele reingeht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt's auch noch Leute, die sagen, ach ja, das wird schon wieder besser. Ja, man hält fest an einer seelischen Hoffnung oder man hofft darauf, dass irgendwann die Vernunft siegt. Es war ja eigentlich in der Vergangenheit immer so, dass man sagt, ja, irgendwann kommen die alle mal zur Besinnung und hören auf mit dem ganzen Mist und dann wird's alles wieder so, wie es mal war. Das ist so die Hoffnung, dass der Mensch aus eigener Kraft oder aufgrund seiner Vernunft vielleicht eine Lösung für die Krisen finden kann. Und eine andere, für mich auch sehr weit verbreitete Variante, wie Leute reagieren, ist lähmen. Sie werden gelähmt. Sie igeln sich ein und sie privatisieren. Das heißt, man zieht sich aufgrund dessen, weil das Lebensumfeld immer feindlicher wird, man zieht sich in sich selbst zurück. Ja, ob das jetzt damit zusammenhängt, dass man dann nicht mehr irgendwie an irgendwelchen Veranstaltungen teilnimmt. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Gemeinde ist, dass manche Leute sagen, ach ja, komm, ich kann auch mein Christsein zu Hause leben und. Aber es ist irgendwie so etwas, man konzentriert sich auf das Wesentliche und das bin ich selbst, das ist meine Familie, das ist mein Beruf und das halte ich so fest, das ist auch alles okay, aber alles drumherum ist irgendwie so ein Bereich, wo ich sage, nee, da habe ich keine Kraft mehr, keine Zeit mehr, keine Energie mehr. Also das erste Fazit ist für mich irgendwie, dass die Menschen momentan so ans Ende ihrer eigenen Kraft kommen und irgendwie anders reagieren als früher. Wenn wir aber als Christen die Menschen erreichen wollen, und deswegen führe ich das am Anfang euch vor Augen, dann müssen wir dem Rechnung tragen, dass Menschen heute anders drauf sind als vor 5 Jahren. Und vielleicht müssen wir neue und andere Wege finden, die Menschen zu erreichen. Und das ist für mich ein kreatives Vorgehen, dass wir einfach beten, suchen, fragen, experimentieren, ausprobieren und sagen, wie können wir Menschen heute erreichen, die sich total eingeigelt haben zum Beispiel oder die total auf sich selbst konzentriert sind. Das zweite Fazit für mich ist das, dass dieses ganze System der Hoffnungslosigkeit ja auch durch Medien verstärkt wird und so weiter. Und auch wenn man sich den Kunst- und Kulturbetrieb ansieht, ist eigentlich auf der säkularen Seite nicht sehr viel Hoffnungsvolles dabei. Meistens reflektiert die Kunst ja den Zustand einer Gesellschaft. Und das heißt, wo nicht sehr viel Hoffnung da ist, ist es jetzt ganz, ganz oft in der säkularen Kunst auch so, dass da nicht sehr, sehr viel Hoffnung dazukommt. Sondern es wird halt einfach reflektiert und gespiegelt. Das ist jetzt so. Aber wir als Leute, die Jesus nachfolgen und diese Hoffnung in unserem Herzen haben, ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, auch die Hoffnung, die wir in unseren Herzen haben, über alle möglichen innovativen, schönen, kreativen Möglichkeiten darzustellen, das in irgendeiner Art und Weise sichtbar zu machen und die Leute sehen und erleben zu lassen, dass wir eine Hoffnung haben. Dass wir eben nicht diesen ganzen Weg der Lemminge mitgehen, wie alle anderen, und sagen, naja, bla bla bla, sondern dass wir sagen, nein, dadurch, dass wir Jesus nachfolgen, haben wir eine Hoffnung. Wir haben eine Perspektive für die Zukunft. Wir haben eine Stärke, eine Kraft in uns, durch Christus in uns, dadurch, dass wir Jesus nachfolgen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir Christen das zeigen, dass wir Christen das ernst nehmen und dass wir handeln, dass wir wirklich sichtbare Zeichen dafür setzen. Und gerade jetzt ist es wichtiger als jemals zuvor, uns von Gott Wege zeigen zu lassen, wie wir das machen wollen. Ja, für mich ist deswegen die Brücke zur Kunst so offensichtlich, weil Kunst geht immer verschiedene Wege, die über die normale Kommunikationsform hinausgehen. Ja, ich glaube, ich habe das hier sogar irgendwann schon mal gesagt in der Predigt, dass wir ja meistens etwas, was wir in unserem Herzen haben, mit anderen Leuten kommunizieren über Worte. Wir haben halt primär nichts anderes. Ja, also Menschen, die wir sehr lieben, die können wir umarmen. Da gibt's diese Dimension noch, aber wenn du jetzt draußen irgendwelchen Menschen irgendwas Hoffnungsvolles mitgeben möchtest, was willst du denn anderes machen als reden? Ja, ein ermutigendes Wort mitgeben, du kannst auch noch lächeln, das geht auch, ja, das ist auch so ein, ist auch so ein Zeichen oder mal jemand auf die Schulter klopfen oder irgendwas in der Art. Aber eigentlich bist du dann mit deinen Worten schon am Ende. Und wenn ihr euch überlegt, was Kunst für Möglichkeiten hat, über Töne, über Bilder, über Bewegung, alle möglichen Varianten, alles was kreativ ist, über das Schreiben, über die Verbindung aus Musik und Wort, Lieder schreiben und so weiter, ja, gibt es so viele Möglichkeiten, wie du das, was Gott in dein Herz hineingelegt hat, an andere Menschen weitergeben kannst. Und es ist jetzt auf diese künstlerischen Sachen konzentriert, aber ich mache danach noch ein paar Beispiele, was sonst noch möglich ist. Und deswegen habe ich so ein paar Gedanken für euch dabei, wie wir Christen eigentlich momentan reagieren sollten, um uns nicht von diesem Weltschmerz anstecken zu lassen, um sozusagen ein Gegenstatement zu setzen mit dem, wer wir sind und was wir tun. Das erste, glaube ich, was wichtig ist für uns, ist, dass wir dürfen nicht die Augen verschließen davor, dass es tatsächlich eine schwierige Situation gibt. Also keine Vogelstrauß-Taktik, zu sagen, ich gucke jetzt einfach mal nicht hin und vielleicht ist es bis nächstes Jahr dann alles weg. Sondern ich glaube, wir Christen haben immer die Aufgabe, uns der Situation, die in der Gesellschaft, in der wir leben, vorherrscht, zu stellen. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen und sagen, so ist das jetzt. Vielleicht gefällt es uns nicht, vielleicht ist es schwierig, vielleicht ist es eine super Herausforderung, aber wir müssen uns dem stellen. Wir können nicht einfach sagen, naja, irgendwie ist ja vielleicht doch gar nicht so schlimm. Ich glaube, dass Christ zu sein heißt, sich in der Situation, die jetzt gerade vorherrscht, sich zu bewähren, auszuharren, standhaft zu sein, an Gott festzuhalten. Ja, und jetzt nicht so diesen allgemeinen Pessimismus oder Klage oder Jammern oder sowas mitzumachen, sondern zu sagen, und jetzt kommt die erste Bibelstelle, wir müssen lernen, mit allem zurechtzukommen. Können wir die erste Bibelstelle mal haben? Das ist jetzt in der Luther-Übersetzung, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Das ist jetzt so ein bisschen verschwurbelt. Es heißt eigentlich, ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Und das finde ich ist ein sehr, sehr wichtiges Wort für uns in unserer jetzigen Situation. Ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden sein, in der ich mich befinde. Kommen wir mal weiter, der nächste Vers. Ich kann niedrig sein, ich kann hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, heißt, der mich stark macht, heißt, der mich mit Kraft ausstattet. Also was Paulus in der Stelle sagt, heißt, wir sollen in der Lage sein, damit zurechtzukommen, wenn wir mal weniger Geld haben, aber auch nicht durchdrehen, wenn wir mal mehr Geld haben. Ja. Er sagt mehr oder weniger, wenn wir krank sind, dürfen wir nicht alles hinwerfen. Und wenn wir super gut drauf sind und top fit sind, dann den ganzen Tag nur Gott loben. Aber wenn es uns schlecht geht, nicht. Und jeder von uns geht als Mensch, als Familie, als Gemeinde durch Phasen durch. Und dieser Text heißt für mich, wir müssen lernen, mit jeder Phase, in der wir sind, zurechtzukommen, weil wir wissen, dass Gott uns stark macht. Und wenn es mal nicht so läuft, dann wissen wir trotzdem, Gott macht uns stark. Und wenn es mal super läuft, dann ist es auch eine Herausforderung. Ja, was ist eine größere Herausforderung? Misserfolg oder Erfolg? Bei manchen so, bei manchen so. Es ist alles eine Herausforderung, wie du darauf reagierst. Ich glaube, das ist sehr wichtig in der aktuellen Situation. Das Zweite ist für mich, das ist die nächste Bibelstelle, Johannes 16, 33. Wir dürfen uns nicht von Angst und Panik überwinden lassen. Angst ist sowas Schleichendes. Ja, ich weiß nicht, wie euch das so geht. Es reicht manchmal nur eine Nachricht in den im Fernsehen. Ja, oder irgendwas, was der Radiosprecher sagt. Das ist oft nur so ein Nebensatz. Und der bleibt dir irgendwie hängen und du merkst auf einmal irgend so ein komisches Gefühl in deinem Inneren und es kriecht irgendwie sowas wie Angst daher. So ein ganz seltsames Gefühl. Das ist jetzt, wenn es mal passiert, ja relativ oft. Aber wenn wir das an uns festsetzen lassen, wenn wir denn nachgeben, dann kann es immer größer und immer größer und immer größer werden. Und deswegen glaube ich, dass wir auch jetzt in unserer heutigen Zeit weise sein müssen darin, wie wir mit Nachrichten umgehen. Es ist wichtig, sich zu informieren. Es ist wichtig, auf dem Laufenden zu sein. Aber wenn du bis ins Letzte jede Bedrohung recherchierst, wird irgendwann mal die Angst so groß werden, dass du sie nicht mehr bewältigen kannst. Und das Resultat von Angst ist letztendlich so eine Art von Lähmung. Jesus beschreibt es hier ganz klar. Er sagt, ja, in der Welt habt ihr Angst. Ja, es war also auch vor 2000 Jahren schon so. Die Welt bringt es mit sich, dass wir Angst haben werden. Und ich finde es doof, dass unter Christen oft gelehrt wird, ein Christ hat keine Angst. Das ist Käse. Steht hier das genaue Gegenteil. Es heißt hier aber auch, Jesus hat die Welt überwunden und deswegen gibt er uns die Kraft, weil er die Welt überwunden hat, die Angst, die an die Welt gekoppelt ist, auch zu überwinden. Und deswegen glaube ich auch hier, dass wir Christen nicht wie alle anderen uns dieser Angst ergeben müssen und sagen, ja, alle haben Angst, ich kann mich auch nicht dagegen wehren, also, ja. Sondern ich glaube einfach, dass wir eine Möglichkeit haben, dadurch, dass Christus in uns ist, gegen diese Angst aufzustehen. Das nächste ist, ein Gefühl der Überforderung zu Jesus bringen. Alles, was wir momentan so überleben, hat eine gewisse Überforderung, ja. Ist euch das schon sicher auch aufgefallen, ja. Es passieren so viele Dinge, die sich unserer Kontrolle entziehen, wo wir sagen, okay, letztendlich überfordert uns das alles. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mit dem allen umgehen soll. Und aus einer Überforderung heraus resultiert oft so eine Motivationslosigkeit. Ach, was soll denn das alles? Was soll ich, kleines Menschlein, überhaupt noch versuchen, überhaupt irgendetwas dagegen zu unternehmen? Es ist ja alles so riesig. Es ist ja alles so, etwas, was mich überfordert. Und dann kommt sowas in uns rein, was wie so ein Weltschmerz ist, und dann beginnt etwas, was ich als geistliches Siechtum bezeichne. Ja, also das heißt, deine ganze geistliche Vision, deine Dynamik, die du mal hattest, die schleicht so allmählich bei der Tür raus, die versickert irgendwo. Und irgendwann merkst du auf einmal, oh, Gott ist so weit weg und ich habe nicht mehr so viel Freude und es macht mir alles, ich habe gar keine Lust mehr, diese ganzen Sachen alle zu machen, die man so macht als Christ. Und irgendwie bist du wie so einem Virus befallen. Ja. Und ich glaube, dass wir uns dagegen auch wappnen sollten und achten sollen drauf. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Punkt, wo wir vorher schon am Anfang waren. Lass dir deine Hoffnung und deine Freude nicht madig machen. Denn viele von uns machen Dinge, an denen sie Freude haben, wo sie im Reich Gottes investieren oder wo sie einfach nur für sich selbst machen, wo sie ihrer Familie eine Freude machen, wo sie in der Stadt oder irgendwo im sozialen Umfeld aktiv sein. Und gerade jetzt ist es notwendig und wichtig, dass wir in diesen Bereichen, wo wir Freude haben, etwas zu tun, wo Gott uns Freude gegeben hat, nicht aufhören damit. Wenn du jetzt irgendwas machst, was du kreativ gerne machst, wo du unterwegs bist, dann hör gerade jetzt nicht damit auf, wo alle anderen aufhören, sondern gerade jetzt machen wir weiter damit, dass wir das ausdrücken, was in unserem Herzen ist und wo Jesus sich widerspiegelt. Und ich glaube einfach wirklich, dass wir, wenn Menschen, ich habe es vorher schon gesagt, wenn wir Menschen erreichen wollen, dass wir kreative Ideen brauchen. Die Umsetzung der Idee muss gar nicht so kreativ sein, aber die Idee selbst ist sehr, sehr oft oder kann oft oder muss kreativ sein. Ganz oft macht irgendjemand irgendwas und sagt mal, das ist aber eine tolle Idee. Warum bin ich nicht drauf gekommen? Das heißt, er macht vielleicht gar nicht viel anders als früher, aber er kombiniert das anders. Er macht es zu einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Ort und auf einmal sagt man, wow, das ist eine kreative Idee. Und ich glaube, um solche Sachen geht's jetzt. Wenn du Menschen erreichen willst durch irgendetwas Evangelistisches zum Beispiel, dann gibt's halt so diese Standardelemente, die wir Christen schon seit Jahrzehnten verwenden, um Menschen zu evangelisieren. Ich mag das Wort nicht, das habe ich schon mal erklärt, glaube ich. Aber ist egal, nur damit wir wissen, was wir meinen. Menschen zu erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Wir gehen eigentlich da immer so dieselben Schritte vor und sagen, ja, das muss das und das und das muss dabei sein. Aber vielleicht gibt's auch andere Möglichkeiten. Vielleicht gibt's Sachen, an die du noch gar nicht gedacht hast, oder du hast dir gedacht, das wäre doch eine coole Möglichkeit, meine Nachbarn zu erreichen, aber ist es überhaupt geistlich genug? Darf ich das überhaupt? Ja, ich kann da irgendwie keine Bibelstelle reinpacken. Dann ist es ja auch keine Evangelisation oder irgendwie sowas. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir neue Ideen, die Gott uns schenken will, vielleicht auch gerade durch das Prophetische, dass wir darauf hören und dass wir sie ernst nehmen. Und diese neuen Ideen kommen aber ganz oft erst dadurch, dass du selbst an einen Punkt kommst, wo du deinen alten Stiefel nicht mehr weitermachen kannst. Meistens ist das Schlimmste für uns, wenn wir das, was wir machen, nicht mehr weitermachen können. Ja, dann heißt es, wir stehen vor einer Mauer, es ist eine Blockade da, vielleicht widersteht uns auch der Teufel, was weiß ich. Ja, gibt ja für uns Christen viele Varianten und es wird immer als was Negatives empfunden, weil es vordergründig negativ ist. Aber ich glaube, dass Gott uns Situationen wie jetzt oft an den Punkt bringt, wo du vor einer Mauer stehst und wo er eigentlich zu dir sagt, ich will eigentlich, dass du was anderes machst, aber du kapierst es nicht und deswegen muss ich dir jetzt einfach mal eine Mauer vor die Nase stellen. Das geht jetzt nicht mehr. Und überleg mal und höre auf mein Reden, um rauszufinden, was ich eigentlich in dich hineingelegt habe, damit du anfängst, das zu tun, was ich eigentlich in dich hineingelegt habe. Und ich bin mir sicher, dass einige von euch wissen, was Gott in euch hineingelegt hat, wozu er euch eigentlich berufen hat. Vielleicht auch schon vor 20 Jahren. Und ihr sagt, nee, das geht halt nicht. Das kann ich jetzt nicht machen. Vielleicht kommt aber der Punkt, an dem du endlich dazu stehen musst, zu sagen, jetzt könnte ich es eigentlich machen. Ja, das Alte funktioniert nicht mehr, das geht nicht mehr, das sind die Türen zu. Und jetzt sagt Gott, geh mal durch diese Tür, die mache ich jetzt auf. Es ist ein persönlicher Prozess, wo er dich vielleicht auf eine neue Spur bringen will, in ein neues Gleis setzen will, wo du etwas erkennst und entdeckst, was du eigentlich kannst, aber irgendwie nicht so ganz ernst genommen hast. Ja, es gibt manchmal, dass Leute in der Wahrnehmung anderer etwas ganz gut können, was sie selbst ihrer eigenen Meinung nach überhaupt nicht können. Ach, das ist ja nichts. Ach, das ist ja nur eine Kleinigkeit. Aber für alle anderen, wenn die untereinander tuscheln, sagen die immer, ja, die ist ganz super in der und der Sache, der ist ganz super in der und der Sache. Aber du selbst nimmst es nicht wahr. Du akzeptierst die Gabe nicht, die Gott dir gibt, weil sie dir nicht in Kram passt oder weil sie dir halt einfach nicht gelegen kommt. Aber vielleicht ist es das, was Gott eigentlich genau von dir möchte. Und das können alle möglichen kreativen Sachen sein, ja. Also es gibt so viele Dinge, ja. Leute, die verteilen selbstgeschriebene Karten mit irgendeinem Spruch drauf oder mit einer Zeichnung oder mit einem Bild. Oder du kannst draußen anfangen, einfach mit deiner Musik auch mal rauszugehen, ja. Ich weiß nicht, ob ihr einen Stadtpark habt oder sowas, ja. Aber warum geht ihr nicht einfach mal mit eurer Musik raus, um ein Zeichen der Hoffnung zu setzen? Oder vielleicht habt ihr demnächst einen Adventsmarkt, weiß nicht, ob es das bei euch gibt, oder Christkindlmarkt oder was auch immer, ja. Ja, warum sollen sich Leute, die gerne was sowas machen, mal nicht mal zusammentun, zu sagen, wir machen jetzt mal einen Stand. Wir hatten bei uns in der Gemeinde, wir hatten jahrelang am Christkindlmarkt immer einen Stand. Und da wurde dann Glühwein verkauft und so gebasteltes Zeug und Stollen und was weiß ich was, ja. Du kommst super mit Leuten ins Gespräch. Ist vielleicht auch mal eine ganz andere Idee. Wenn du so ein handwerklicher Typ bist, kannst du das auch neu entdecken, um sowas mit anderen Leuten zu machen. Ja, also der Tobi, der letzte Woche hier mal den Workshop gemacht hat, ich glaube, der hat 2 oder 3 Jahre lang so einen alten VW Käfer restauriert. Da war er ein totaler Fan. Ja. Und das ist was, was einen vielleicht total begeistert und du machst es ganz gerne, aber am allerliebsten ganz alleine irgendwo am Abend im Keller. Ja. Aber vielleicht kannst du einen Kumpel mit dazu nehmen und mit dem das machen. Hey, das wäre noch ein Projekt für uns. Das meine ich mit Dingen, wo wir Möglichkeiten finden, wie wir an andere Menschen andocken können. Und in so einem Gespräch, wenn du dann da rumschraubst und du haust dir 3-mal auf den Finger und der andere auch und der andere flucht 3-mal wie wahnsinnig und du nicht, dann kommt vielleicht ein Gespräch zustande. Kommt vielleicht was zustande, wo der andere auf einmal merkt, wer du bist und wie du bist, ja. Oder biete deinem Nachbarn mal an, du schneidest ihm die Obstbäume, wenn du das kannst. Nur dann. Aber dann biet's ihm an. Und du hast noch nie ein Wort mit ihm geredet. Ja, aber du siehst irgendwie so schöne Bäume, aber die bringen einfach keine Frucht, kapiert nicht, was hier los ist. Ja, dann geh halt einfach mal hin und reden mit ihm. Sagst du, ich würde ihnen das gerne mal anbieten, Samstagvormittag. Ja, warum nicht? Das sind für mich Ideen, wie wir auf Menschen zugehen können, weil sie nämlich dann das Wichtigste an dir erleben werden, wenn du sowas machst. Und das Wichtigste an dir ist nicht deine Gabe, sondern das ist Christus in dir. Wenn du diese ganzen Sachen machst, wenn du auf die Menschen zugehst, dann werden die Menschen Christus in dir kennenlernen. Da geht's gar nicht darum, dass du dann Lob bekommst oder da glänzt mit deiner Gabe. Das ist alles schön und gut, ja. Und drückt er dir noch 10 Euro in die Hand oder was weiß ich was. Das Entscheidende ist, Christus ist in uns. Und wenn wir in irgendwelchen vermeintlich säkularen Tätigkeiten mit Menschen ins Gespräch kommen, auf Menschen zugehen, dann werden diese Menschen, wenn die Hoffnung Jesu in uns lebt, wenn sie wach ist, dann werden die Menschen das merken. Sie werden das merken, ohne dass du das merkst. Wir strahlen so viele Dinge aus, derer wir uns selbst überhaupt nicht bewusst sind. Oft sind es negative Dinge. So dieses, lass mich in Ruhe. Es gibt so Leute, da weißt du ganz genau, die wollen in Ruhe gelassen werden, obwohl sie immer ganz nett tun. Aber die strahlen so ein Ugh aus, ja? Und genauso strahlt Christus in dir die Liebe Christi aus, die Annahme, die Freude. Und wenn du das in einem kreativen Rahmen, etwas, in so einem Projekt oder irgendwas machst, weil du einfach mal was Neues probierst, weil Gott zu dir geredet hat, weil Gott zu euch als Gemeinde geredet hat, dann werden die anderen Christus in dir erleben. Und es wird für die Leute sehr ungewöhnlich sein, weil sie erleben da eine Person, die Hoffnung hat. Sie erleben eine Person, die noch nach vorne guckt und die sich noch nicht eingräbt, die noch nicht irgendwie am Ende ist mit ihrem Latein. Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr wichtiger Ansatz ist, um dann mit Leuten ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und dann führt der Weg hinein in ein Gespräch über euren Glauben, hundertprozentig. Das ist für mich eine Form von Evangelisation. Man sagt, früher haben wir immer gesagt, wie hieß das immer, Nachbarschaftsevangelisation oder Freundschaftsevangelisation. Es ist völlig egal, wie du das nennst. Es geht darum, dass der Mensch das erlebt, was dir am wichtigsten ist. Und das Wichtigste an dir ist Jesus in dir. Und das andere, was dich begeistert, ist deine Gabe. Und deswegen ist es jetzt so wichtig, dass wir das, was wir machen, was wir gerne machen, auch mit Leidenschaft und mit Überzeugung machen. Ja? Wenn du was hast, was du gerne machst, dann mach es gut und mach es mit Leidenschaft. Das reißt die anderen Leute mit. Wenn du so jemanden in der Familie hast, der total auf irgendwas abfährt, dann kann das auch schwierig sein für alle, aber es kann auch was sein, was die ganze Familie begeistert, was die ganze Familie irgendwie ansteckt, ja, was vielleicht die Leute in deinem Umfeld wahrnehmen. Es ist eine Kraft, die ausgeht, weil Gott diese Kraft in dich hineingelegt hat. Und ich glaube, es gibt 2 Dinge, die mir wichtig sind bei dem. Erstens, ausgetretene Pfade verlassen, das heißt, neue Wege gehen. Und zweitens heißt es für mich, im entgegengesetzten Geist reagieren. Also das heißt, wo Leute niedergeschlagen sind, bringen wir Freude. Wo Leute keinen Ausweg mehr sehen, können wir Hoffnung bringen. Wo Leute im Chaos stecken, können wir ihnen Orientierung bringen, vielleicht sogar Ordnung. Und wo Schwere da ist, und davon haben wir ja wirklich genug, können wir, weil Christus in uns lebt, etwas Leichtes reinbringen in eine Situation. Und deswegen möchte ich euch wirklich am Schluss ermutigen, hör nicht auf, diese Sachen zu tun, die du schon tust, weil Gott sie dir aufs Herz gelegt hat. Und wenn du merkst, du sollst was tun, bist aber immer davor weggelaufen, dann fang an damit. Setzt ein Zeichen dafür und sagt, wir wollen weiterhin Reich Gottes bauen hier im Pfaffenhofen. Wir haben nicht aufgehört damit, bloß weil jetzt Krise ist. Wir werden weiterbauen damit. Und damit müssen wir selbst vielleicht auch unsere Menschenfurcht überwinden und aus diesem Einigeln und Privatisieren rauskommen. Aber wir haben etwas, was unsere Welt braucht. Leute, wir haben etwas ganz was Wertvolles und das ist Christus in uns und alles, was er in uns, durch uns, aus uns heraus machen möchte, das bekommt die Welt nicht von woanders her. Das können dir keine Philosophen, keine Parteien, keine Sozialverbände geben. Aus. Das geht nicht, sondern das bekommen sie nur von uns. Und wenn wir diese Hoffnung, diesen Christus in uns nicht scheinen lassen wollen, dann gibt's den halt nicht in der Gesellschaft. Wo soll der anders herkommen als wir durch uns Christen? Und ich glaube einfach, dass wir dieses Potenzial in so vielen, vielen Möglichkeiten rübergeben können. Deswegen werde ich jetzt nicht 100 verschiedene Ideen euch geben. Ihr müsst euch selbst um solche Ideen bemühen. Aber Gott wird sie euch geben, wenn ihr offen seid. Und gerade dieser eine Punkt, auf den reite ich jetzt nochmal ganz kurz rum, weil mir der auch in der Vorbereitung wichtig war. Leute, die feststecken. Ja. Wenn du irgendwo feststeckst, wenn du vor einer Mauer stehst und du sagst, da geht nichts mehr, wenn du sagst, das war eine Pleite nach der anderen, jetzt mag ich nicht mehr, dann frag mal nach, was da dahinter steckt. Nimm das nicht hin als ein Schicksal und sag, ne, es geht halt jetzt nicht mehr und dann bist du halt frustriert und schmeißt erst recht alles hin, sondern frag Gott, wie geht's weiter? Und vielleicht will er einfach dich aus dem einen Gleis rausnehmen, in ein anderes Gleis reinsetzen. Mit einer Tätigkeit, mit einem Dienst, mit einer Aufgabe, mit was weiß ich was. Ja. Der Herr ist oft so innovativ in dem, was er macht, dass wir es oft überhaupt nicht checken, weil er einfach nicht so seinen alten Stiefel durchzieht, wie wir das gerne machen. Und wenn er dich auf ein anderes Gleis setzen möchte, dann sei offen dafür und horch hin, ja. Was ist in dir drin, was Gott rausnehmen will, was leuchten kann in unserer Gesellschaft, was leuchten kann an deinem Arbeitsplatz, in deinem Viertel, in deiner Straße, wo du wohnst oder wenn ihr irgendwie Kontakt seid mit anderen Leuten, schon ihr seid im Sportverein oder im Kulturverein oder irgendwie sowas, ja, dann lasst euer Licht leuchten. Wenn du kreativ, künstlerisch veranlagt bist, dann guck mal, was gibt's alles hier in der Stadt, ja. Gibt's eine Autorenvereinigung, gibt's eine Künstlervereinigung, da ist irgendwo in der Stadt, wird eine Vernissage gemacht, da ist eine Ausstellung. Geh einfach mal hin, red mal mit den Leuten, ja. Einfach mal gucken, was da so läuft. Und ihr müsst da nicht gleich dann sofort immer irgendwie evangelisieren, sondern geht einfach mal nur hin und lasst Christus aus euch leuchten. Es ist oft viel einfacher, als wir glauben. Und die letzte Bibelstelle und das Ende meiner Predigt ist Matthäus 5, 14 bis 16. Das ist meine Lieblingsbibelstelle, die das beschreibt, was ich selbst mir am wichtigsten ist für mich, aber auch in dem Fall jetzt für euch. Matthäus 5, 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Das erste Wort ist das Entscheidende. Jesus ist das Licht der Welt. Da verstecken wir uns ganz gern immer dahinter und sagen, ja, Jesus ist das Licht der Welt. Aber hier heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Du. Jeder von euch ist das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. Und im nächsten Vers heißt es noch, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Ja. Also nehmt es ernst, dass ihr dieses Licht seid mit dem, was ihr könnt, was ihr gut könnt, was Gott euch gegeben hat und achtet diese Gaben und Fähigkeiten niemals gering, die Gott euch gegeben hat. Wenn du super kochen kannst, wenn du super backen kannst, wenn du super dekorieren kannst, achte es nicht gering, auch wenn die anderen es vielleicht belächeln. Aber ich wünschte mir das ein oder andere Mal, wäre ich wo gewesen, wo jemand gut hätte backen können, gut hätte kochen können, gut hätte dekorieren können. Ja, ihr wisst selbst, wie toll das sein kann. Und ihr wisst selbst, wie das ansprechend ist. Und ihr wisst selbst, wie solche Sachen Gespräche auslösen können. Ja, und deswegen nehmt es ernst, was Gott euch gegeben hat und lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen, weil sie sich dann irgendwann mal bekehrt haben. So, irgendwie in der Art. Ja? Amen.